Strandpott.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 203. Strandpott-Ausgabe, sagt Michael. Vor einem Jahr hat uns Frau Keratzke in unserem Strandpott-Interview 183 den Malort Düsseldorf vorgestellt. Und heute macht uns ihr Kollege, der Schriftsteller und Künstler Armin Kaster, mit dem Schreibort Düsseldorf vertraut. Eine altersgemischte Gruppe von Kindern und Erwachsenen schreibt dabei einmal wöchentlich für etwa eine Stunde ohne Aufgabenstellung und ohne Bewertung. In unserem Gespräch geht es unter anderem darum, welche Bedeutung das Innehalten, die Langeweile, das Aushalten von Nichtwissen und das Loslassen von Strategien für den kreativen Prozess hat.
Also mein Name ist Armin Kaster, ich bin im Schreibort tätig und ansonsten freier Schriftsteller und Künstler und im Rahmen dieses Interviews einer der beiden Hauptakteure in diesem Projekt Schreibmalspiel. Ich begleite das Schreibspiel und das seit einem Jahr.
Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Exakt heute vor einem Jahr habe ich das Interview mit der Frauke über den Malort veröffentlicht, am 14. Februar, wo wir jetzt hier zusammensitzen. Das passt, weil kurz darauf ja dann dein Schreibspiel begonnen hat. Kannst du mal ein bisschen dazu erzählen, worum es da geht?
Also im Schreibspiel wird in ähnlicher Weise zum Malspiel geschrieben. Das heißt, das Malspiel, vielleicht fange ich an, das zu erklären in ein, zwei Sätzen. Das Malspiel richtet sich an Leute, die ohne Beurteilung, ohne Sicht von außen einfach nur sich dem spielerischen Malen, also dem Malen hingeben in spielerischer Weise. Und das haben wir übertragen auf das Schreibspiel. Das heißt, wir haben einen Raum, der weitestgehend reizarm ist, wo eigentlich keine Einflüsse von außen kommen, noch nicht mal durchs Fenster. Dann kann in diesem Raum ganz frei geschrieben werden. Es gibt keine Vorgaben dafür und die Texte bleiben dort. Das heißt, wir archivieren die Texte, sodass derjenige und diejenige, die da schreiben, in dem Moment eine Stunde lang schreiben und dann wieder gehen und danach nur geschrieben haben und nichts dabei. Das ist das Schreibspiel.
Was ist der Sinn der Sache?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Der Sinn der Sache ist, wie schon gesagt, in erster Linie, dass sie rauskommen aus so einem Beurteilungskontext. Also, dass jemand etwas zu ihnen sagt, zu dem Geschriebenen, sowohl vorher, währenddessen als auch hinterher. Dass die Menschen, die dort schreiben, wirklich aus sich heraus motiviert das tun können und auch sollen, wenn sie halt da sind. Was auch mit dem Sinn zu tun hat, ist vielleicht das, was dort auch passieren kann. Was dort passieren kann, ist, dass ich eigentlich ein Selbstgespräch führe und über Dinge mir Gedanken mache, über die ich mir schreibend nicht Gedanken machen würde, wenn ich ein Thema hätte. Mein Thema fokussiert meine Meinung zu einem Thema, aber das Thema dabei bin ich mit der aktuellen Befindlichkeit und mit dem, was ich mitgebracht habe, an Wissen, an Gedanken, an Gefühlen, an Tagesform. Und das eben halt hervorzubringen, könnte man als den Sinn des Schreibspiels bezeichnen.
Aha. Dieses Projekt oder Experiment läuft ja jetzt seit ungefähr einem Jahr. Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse?
Ich glaube, jeder an dem Projekt Beteiligte hat eigene Erkenntnisse schon für sich zum Teil auch formuliert, aber auch einfach so gemacht. Ich habe ein paar für mich auch gemacht, auch schon aufgeschrieben. Sehr einfache Art. Wir haben ja eine wissenschaftliche Untersuchung dieses Schreibspiels. Die werden auch schon was rausgefunden haben. Dann haben wir in unseren Teamsitzungen auch stets einen Erfahrungsaustausch, wo wir von Mal zu Mal und Schritt für Schritt das, was wir da als Malspiel zeichnen, verbessern, schärfen, klären und so weiter. Und meine Haupterkenntnis ist auch eine gleichzeitige Verblüffung, weil ich vor einem Jahr nicht wusste, was meine Rolle da ist. Weil im Malspiel hat der oder die sogenannte Malspieldienende jede Menge zu tun. Im Sinne von Papier aufhängen, Farben nachfüllen, Pinsel auswaschen, darauf achten, dass dieses, jenes, welches bestenfalls nicht gemacht wird, damit dann gemalt werden kann. Das findet beim Schreibort eigentlich nicht statt. Das heißt, ich sitze da, helfe gelegentlich, muss gelegentlich in anderer Weise eingreifen, wenn irgendwas ist, dass jemand in den Raum kommt, dass jemand ein Tempotuch braucht oder eine Patrone oder sonst was. Aber eigentlich habe ich nicht viel zu tun. Und diese Sache erst einmal auszuhalten, war nicht leicht. Ich sitze da nur rum, schreibe aber auch nicht, beobachte aber auch nicht, bin also präsent. Und diese Art der Präsenz, das war mir aktiv neu. Ich weiß darum, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Und das ist so die Haupterfahrung, dass ich zunehmend auch die Zeitdimension anders wahrnehme in einer solchen Präsenz. Und eben, weil die Zeit anders vergeht. Vorher habe ich viel mehr Gedanken gehabt, wie sitze ich da, was soll ich hier überhaupt? Und so, und diese Präsenz, zum dritten Mal erwähnt, ist eben ein Anwesensein, ein Raum schaffen und im Grunde so einen Kreis schließen, dass die dann da sind, schreiben können. Ich glaube, das ist hilfreich, wenn einer da ist, der nicht das tut, was die anderen tun, der aber auch keine Lehrerfunktion hat. Der, ja, das ist eben halt der Schreibortbegleiter. Also ich begleite und ich stelle zur Verfügung den Raum und den Schreibort, damit dann da geschrieben werden kann.
Ja, die Situation, wie sie jetzt ein Jahr lang stattgefunden hat, ist ja auch nochmal insofern eine spezielle, als da eine gemischte Altersgruppe sitzt und schreibt. Also es sind ja nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und eben auch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, also beides. Was ist so dabei die Idee gewesen?
Die Idee kommt ja von Arno Stern, der eben altersgemischte Gruppen zusammen malen lässt. Und das haben wir einfach erst einmal übernommen und uns aber überlegt, dass wir ab einem gewissen Alter anfangen können. Das ist so ab dem Punkt, wo die halt schreiben können. Das ist bei Arno Stern anders. Die Kinder können schon ab 3, 4 malen. Das ist denen früher möglich. Sobald die stehen können, motorisch in der Lage sind, Pinsel zu führen, können die das machen. Bei uns nicht, weil doch das Schreiben, diese Kulturtechnik, schon erworben sein muss, damit die Gedanken, die da sind oder die zu beschreibenden Stimmungen, Gefühle, dass die auch dann mit Worten dargestellt werden können. Und deswegen fangen wir also mit 8, 9 Jahren an. Und der Sinn, den Arno Stern vorgibt, ist eben halt, dass jeder Mensch, der daran teilnimmt, dem anderen eine Hilfe sein kann, ein Spielpartner sein kann. Und wenn es auf gleicher Altersstufe stattfindet, dann sind die Spiele eingeschränkt. Und die Erwachsenen spielen oder schreiben in dem Fall anders, in einer anderen Haltung als die Kinder. Das beobachten wir auch, oder auch als Jugendliche, das beobachten wir auch in den einzelnen Stunden, wenn die Gruppen voll sind, also genügend Erwachsene und eben halt die Kinder, die sowieso zu uns kommen. Dann ist eine andere Stimmung im Raum. Das führt mich auch zu der Teilnehmerzahl. Ist auch eine andere Atmosphäre, Stimmung im Schreibort, wenn 12, 13 Leute da sind, anstatt nur 4 oder 5. Und die Stimmung, die anders ist, ist nämlich, wenn mehr da sind, auch Erwachsene, dass es konzentrierter ist, dass ohne dass wir besonders darauf hinweisen würden, eine gewisse Stille auch da ist. Und die führt vermutlich dazu, dass man auch intensiver schreiben kann. Mhm. Also die Erwachsenen helfen uns dabei, etwas für die Kinder zu bereiten, was jenseits von Unterricht ist, der ja mehr oder weniger in altersgleichen Gruppen stattfindet, sei denn das Montessori-Konzept oder ähnliche Konzepte sind da, aber auch da sind Kinder zusammen. Und für die Erwachsenen ergibt sich die Situation, dass sie etwas erleben, was sie vielleicht so nicht mehr haben, nämlich was Spielerisches, was Wilderes, was Lauteres, was Lebendigeres. Und so hilft man sich gegenseitig. Mhm.
Hast du eine Idee, ob man Erfahrungen aus dem Schreibspiel nach draußen übertragen kann? Oder ist das so in sich, das ist das Schreibspiel, das ist so eine Stunde in der Woche, die ganz anders ist als der Rest der Zeit?
Ja, auch da wird einem das langsam klarer, was das sein kann. Eine Sache jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Schule, vielleicht kann man das mal im Vergleich beantworten, Kinder im Vergleich zur Schule. In der Schule erlebe ich das als Akteur, der auch in Schulen Projekte macht, so, dass Schule eigentlich kein Ort der Langeweile ist und des Innehaltens. Also selbst im Nachmittagsbereich, in den Schulen, in denen ich tätig bin, da ist nach der regulären Schulzeit, die durch Unterricht und Pausen geprägt ist, aber immer aktiv, Unterricht sowohl Pausen immer aktiv. An den Unterricht schließt sich dann das Mittagessen an, dann kommt die Hausaufgabenbetreuung, dann kommen die AGs. Da ist ganz wenig Freiraum bis 16 Uhr. Und das finde ich so nicht so toll. Also mal nichts tun und aus einer Langeweile heraus auf eine neue Idee kommen, finde ich auch eine Definition für Spiel. Also Spiel ist ja nicht unbedingt langweilig. Also die Kinder agieren ja schon ihrem Bewegungs- und Spieltrieb folgend. Aber um aus dem Schulmodus herauszukommen, braucht es manchmal so einen kleinen Übergang, um dann zu ganz eigenen Spielen zu gelangen. Mhm. Ich beobachte das in den pädagogischen Feldern, wo ich bin, dass die Kinder zum Teil das weiterführen, was sie vormittags vorgegeben bekommen haben. Das wirklich ganz freie, kindliche Spiel ist schwierig in der Schule. Auch in der Stadt ist das schwierig, wo wirklich, wo keiner was sagt. Und das braucht so einen Übergang. Ich glaube, von der Schule zu dem ganz freien Spiel zu kommen, braucht einen Übergang. Und ich glaube, der ist unter anderem zu gehen, wenn eine gewisse Langeweile oder ein gewisses Nichtstun da ist. Muss ja nicht gleich dieses schreckliche Wort Langeweile sein, aber ja. Wenn mal was nicht gemacht wird, wenn eine Unsicherheit besteht, wenn nicht definiert ist, was ich jetzt tun soll. Und das ist bei uns zumindest möglich und auch sehr gewünscht. Also Beispiel, die Kinder sagen, ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll und sagen das mir als der dann sagt, ja, hör auf oder mach weiter oder mach, also denken, ich würde jetzt was dazu sagen, sage ich auch, indem ich dann sage, setz dich doch nochmal hin und warte mal ein paar Minuten. Und ganz oft fällt denen dann auch wieder was ein und manchmal auch nicht. Und dann hören sie halt auf. Auch das ist ein Teil des Spiels. Sie dürfen auch aufhören. Sie müssen nicht nach 60, 90, so und so viele Minuten dann aufhören und müssen so lange irgendwas machen. Das ist ja die Krux der Schule.
Ja,
da bist du in 45-Minuten-Takten oder es gibt ja neue Systeme mit 62,75 Minuten, glaube ich, sind das. So diese sogenannten Blöcke. Aber das ist vorgegeben und bei uns halt nicht. Wir haben maximal eine Stunde, aber da drin ist die Entscheidung frei, ob sie aufhören oder weitermachen.
Das heißt also, ein wesentlicher Aspekt scheint mir genau dieser Freiraum zu sein, dieses Unstrukturierte, wo man einfach nur in dem Raum ist und hat Zeit, aber wie man die füllt, weiß man vorher gar nicht, sondern dass, wenn man Glück hat, entwickelt sich's von selber. Mhm. Und solche Art Räume haben wir ja sonst nicht. Mhm. Also gerade im schulischen Zusammenhang. Ja, ne?
Genau. Genau, und ich glaube, dass, wenn ich so, das habe ich schon ein paar Mal durchdacht, im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis und natürlich bei mir selber auch, habe ich diese Räume, haben wir diese Räume. Und so ganz zeitlich aufgelöste Räume hat, glaube ich, kaum jemand, wo ich wirklich überlegen muss, was mache ich denn jetzt? Also, es gibt diese Menschen, bestimmt auch viele gibt es da, aber in meinem Umfeld, in dem ich mich bewege, gibt es das nicht.
Es klingt so, als ob so dieses übergeordnete Gesellschaftsmodell, dass man ständig aktiv zu sein hat, alles andere unter sich begräbt und solche Freiräume dann gar nicht mehr aufkommen lässt, ja sogar dann eben so ein Unwohlsein erzeugt, wenn sie denn mal plötzlich da sind. Ne? Mhm. Und trotzdem hältst du die ja für notwendig. Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben?
Ja. Also die Freiräume und die Räume des Nichttuns, die oft mit dem Gefühl der Langeweile korrespondieren oder zusammenhängen, finde ich insofern wichtig, weil dahinter etwas ist, was, wenn ich nicht nach einer Vorgabe etwas tue, etwas mit dem zu tun hat, was ich als ich bezeichnen würde. Oder als eigene Idee. Oder als ein kreativer Akt aus der Zusammenführung von verschiedenen Komponenten, die mich umgeben, die dann wieder was Neues ergeben. Also ich sitze am Tisch, ich habe keine Aufgabe und das für die nächsten 2 Stunden lang. Es gibt keine Möglichkeit, dem zu entrinnen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist in dem Raum ein Stift und ein Papier und dann fange ich was damit an. Täte ich nicht, läge dort ein Handy. Höchstwahrscheinlich. Und aus diesem Nicht-Haben und Nicht-Wissen, was ich jetzt tun soll oder kann, entsteht was Neues. Ein anderes Beispiel, ich habe in Köln einen Lehrauftrag, Studierende, Pädagogik der frühen Kindheit kommen da hin und die sind da ein Thema Bildungszugänge, Kunst, das unterrichte ich da. Und da gibt es eine Übung, wo ich denen vorschlage, mir ihre Handys zu geben und sich danach 1,5 Stunden frei zu bewegen, bestenfalls alleine. Und dann ihren Impulsen nachzugehen, mit der Einschränkung, nicht den ersten Impulsen folgend. Also erster Impuls ist vielleicht Kaffee kaufen, Zigarette rauchen, Leute ansprechen, Nachrichten gucken, Handy schauen natürlich und ähnliche Dinge, sondern erst einmal gar nichts tun, das ist das Erste, also künstlich hergestellte Langeweile, und dann zu gucken, welche Impulse kommen da. Und ich bekomme ganz viel, also überwiegend, fast ausschließlich gute Rückmeldungen. Eine Frau sagte, sie wäre zum ersten Mal allein in einem Café gewesen. Ein anderer Teilnehmer sagte, der wusste gar nicht, wie nah der Rhein an der Fachhochschule in Köln ist. Wusste der gar nicht. Also fährt jeden Tag dahin, weiß ich. Und die erleben ihre und sehen ihre Umgebung anders, mit anderen Augen. Und das ist eigentlich das, was ich herstelle. Ich möchte einen weiteren Blick auf unsere Welt dadurch eröffnen. Gerade Kinder.
War das von Anfang an schon die Idee oder hat sich das jetzt so im Laufe des Jahres entwickelt?
Nee, die Idee war schon vorher da. Das war auch das erste Aha-Erlebnis, als ich mich mit Arno Stern beschäftigt habe, dass ich zunächst einmal in der Kritik war, dass ich dachte, der macht das zu eng, zu klein, zu schmal. Das, was dort gedurft wird, ist entgegen allen Sachen, die ich in Kunstprojekten gut finde, ausprobieren, sich selbst entfalten und so weiter. Das ist ja eigentlich alles da in einer relativ reglementierten Sache mit 18 Farben, 2 verschiedenen Pinseln und so weiter und so fort. Also wer das nachlesen möchte, kann das ja tun. Das war mir zuerst zu eng. Und bin dann aber nach über 15 Jahren freier Kunstprojektzeit da wieder hingekommen, dass ich dachte, ist gar nicht so schlecht, weil und dann so und so viele Aspekte da sind, die ich gut finde, die ich unterstützen kann, was meine Erfahrung ist. Und dann habe ich mich mit Arno Stern beschäftigt und kam über diesen Weg dahin, dass eben halt in der Reduktion der Dinge, das war mir auch nicht neu, neue Ideen entstehen können. Also wenn ich das Material reduziere auf Pappe, Kleber, Schere, dann entstehen zum Teil viel kreativere Dinge, als wenn ich das Bösener Kunstkaufhaus komplett habe und alles benutzen darf. Dann bin ich halt von der materiellen Sache überfordert. Und das war mir alles klar. Und das mit der Langeweile war mir auch klar, aber ich wusste den Rahmen dafür nicht. Und im Malort ist mir das schnell aufgegangen, dass es sich darum dreht, um diese Reduktion und auch um diesen Nullpunkt und um das Aushalten von Nichtwissen. Es ist ja nicht nur Langeweile, es ist ja auch ideenlos sein, strategielos werden. Und ob das beim Schreiben funktioniert, wusste ich ja nur für mich. Und weil so ist das bei mir mit dem Schreiben. Ich muss einfach dadurch, um auf neue Ideen zu kommen. So, und das probieren wir jetzt gerade beim Schreiben aus, ob das wirklich so ist. Wir werden sehen. Ich bin mir nicht so sicher. Noch ist die Tendenz 50-50.
Ja.
Ich denke, es gibt einige Kinder, da funktioniert das, sind jetzt einige dabei. Auch da spricht Arno Stern von einem Jahr sollte man das aushalten, dass man schon so mal mit den Höhen und Tiefen dieses Prozesses, die man erlebt hat. Und ob das bei den Kindern so ist, wir haben ja zum Glück auch ein paar Fragebögen, die ausfüllen. Und da werden wir das vielleicht sehen. Meine Beobachtung ist wirklich so, jetzt aus dem Bauch raus, die Hälfte der Kinder bei denen funktioniert es, und die andere Hälfte, da ist es eher schwierig.
Mhm. Also im Unterschied zum Malen habe ich so schon den Eindruck, dass es beim Schreiben doch stärker so auf die linke Gehirnhälfte ankommt, so auf die, und da so in Fluss zu kommen wie beim Malen ist vielleicht schon, also liegt in der Natur der Sache, dass es vielleicht schwerer ist und dadurch dann eben einige das können und andere eben nicht. Also da sehe ich einen sehr, sehr großen Unterschied eben zu dem Malspiel. Und da so seine Spur zu finden oder was der Arno Stern da so alles an Vokabular entwickelt hat, was eben spezifisch für den Malprozess ist. Gibt es da Analogien oder hast du da schon irgendwelche Ideen, ob das überhaupt noch übertragbar ist oder ist das wirklich eine Weggabelung und dann ist es was ganz anderes?
Ja, ich glaube zunehmend, dass es Ähnlichkeiten gibt, dass es auch einen ähnlichen Sinn ergibt, wenn das Setting reduziert ist. Aber ich glaube, zu beobachten, oder ich vermute, glauben ist das falsch, weil ich vermute, dass es das dann auch schon ist. Das Schreiben ist eine Kulturtechnik und da wird, wo es Schreiben wird, vieles versucht. Man kann Gefühle darstellen, Gedanken darstellen, man kann beschreiben, was man sieht. Das geht vermutlich auch übers Malen, dass ich so male, wie ich mich fühle oder in Gedanken versuche, in Farbe und Form zu bringen und so weiter. Aber das ist nicht so definiert. Also ich kann einen Vertrag schreiben und der wird rechtswirksam, weil die Sprache klar definiert werden kann. Das ist beim Malen nicht der Fall. Wenngleich Arno Stern versucht, ein Vokabular aufzustellen über die Formulation und darüber die Sprache, die Formsprache des Gemalten, um die zu entschlüsseln. Und das Schreiben ist weitaus komplizierter und ausdifferenzierter und es gibt verschiedene Sprachen auch, verschiedene Schrifttypen und das ist eigentlich eine ganz andere Baustelle. Aber das Setting ist ein ähnliches und es führt auch zu ähnlichen Ergebnissen im Sinne einer Überraschung, was ich jetzt plötzlich schreibe, was in meinem Kopf rumschlummert oder Schrägstrich, was ich alles malen kann, wusste ich gar nicht. So, diese Sachen, die sind schon ähnlich, aber ich glaube, wobei das auch nicht der Hintergrund unseres Projektes ist, aber ich glaube nicht, es gibt etwas wie diese Formulation, die Arno Stern fürs Malen beschreibt. Ich bin da noch zu weit weg, um das zu erkennen.
Gut, der Arno Stern hat jahrzehntelang sein Malspiel entwickelt und du bist jetzt ein Jahr damit unterwegs. Ja. Da kann auch sehr viel passieren.
Ja, nicht zuletzt kann ich es deswegen nicht tun, weil ich die Texte wirklich überhaupt nicht lese. Das wäre der nächste Schritt, da mal so ein bisschen gezielt heranzugehen, die Aussagen, in dem Fall der Kinder, mal anzuschauen und mal zu sehen, was schreiben die? Gibt es da typische Verläufe? Fängt jedes Kind ähnlich an? Und so, das hat Arno Stern das ja gemacht. Er hat ja auch gesehen, was die Kinder malen. Und das könnte ich tun, aber das ist derzeit nicht. Im Moment probieren wir das Setting aus. Das ist so der Hauptaugenmerk.
Und, ja. Aha. Bisher ist es ja eine geschlossene Gruppe mit ausgewählten Leuten, die ihr irgendwie gefunden habt, die dann daran teilnehmen. Ist das denn geplant, das zu öffnen?
Also wir wollen hier über den Verein offene Kurse anbieten. Das heißt, jenseits, es gibt ja auch schon Malortkurse hier und dann dieses große Projekt, worüber wir uns kennen. Und so soll es auch für den Schreibort sein. Wir haben dieses, wir werden bald 4 Gruppen haben, aber eben halt innerhalb dieses Projektes und wollen weitere Gruppen aufmachen. Und da vermute ich, wird es auch einen guten Bedarf geben, gerade so im Bereich der sogenannten jüngeren Alten, die das Schreiben dann nutzen können zum Verarbeiten, zum Erinnern, zum Wegschreiben oder sich von der Seele schreiben oder ähnliches. Da bekommen wir auch oft Rückmeldungen von älteren Teilnehmern, die sagen, es ist immer erstaunlich, ich komme mit nichts, ich schreibe eine Stunde und danach ist irgendwas anders. Das ist jetzt nicht gerade Therapie, weil wir ja nichts anleiten und nichts forcieren und so, aber es hat zumindest eine wohltuende Wirkung oder eine klärende Wirkung. Wir haben es bisher noch nicht erlebt, dass es so aufgewühlt hätte, dass dann nachgearbeitet, nachbereitet werden sollte, was aber nicht auszuschließen ist, dass sowas passiert. Dass auch Dinge lostritt, wachrüttelt, die man vielleicht eigentlich gar nicht mehr haben möchte und so weiter. Aber da gucken wir eben halt auch nicht hin und von daher werden wir wohl auch damit erstmal nicht konfrontiert werden. Es gibt ja eine Schreibtherapie zum Beispiel, ja. Sowas gibt es ja.
Ja, oder Kurse in kreativem Schreiben und genau. Gibt ja vieles auch in Volkshochschulen beispielsweise.
Ja, ja.
Genau.
Und die Erwachsenen, die reagieren eben halt darauf ganz gut. Meine Vermutung, aber ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt formulieren soll, aber die Vermutung ist eher die, dass da auch wirklich hauptsächlich Erwachsene kommen werden.
Ja.
So Abjugendliche, die anfangen so das Tagebuch als besten Freund zu entdecken. Und ja, die Jugendliteratur ist ja auch voll mit diesem Stilelement, dass ein Jugendlicher Tagebuch schreibt und dadurch wird die Geschichte erzählt. Das ist einfach, ich glaube, dass der Schreibort primär schon ab einem gewissen anderen Alter dann gerne genutzt wird. Da sind die Kinder noch nicht so reflektiert oder nicht so weit mit ihrem Schreibdenken, dass sie das dann als das nutzen können, was es Erwachsene nutzen. Und das ist die Antwort auf die Frage, ob wir das öffnen wollen. Ja, wollen wir. Und vermutlich dann für ältere Teilnehmer.
Ja. Steht das jetzt schon unmittelbar bevor oder ist das erstmal nur eine Idee, die irgendwann in der Zukunft dann Wirklichkeit wird?
Also innerhalb dieses Jahres werden wir schon so eine Gruppe anbieten. Zeitig vermute ich so ab Sommer.
Aha.
Aber das ist jetzt, wir haben es noch nicht entschieden, aber dazu bedarf es nicht. Wir müssen einen Termin finden, wir müssen ein bisschen Werbung machen und gucken, wer kommt.
Ja. Ja gut, dann freuen wir uns doch drauf.
Ja, genau.
Dankeschön.
Gerne.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.